Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der
Kern. Konnichiwa, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und konnichiwa, lieber Albert.
Ja, hallo Jan.
Konnichiwa deswegen, weil wir uns heute mit einem besonderen Begriff, mit einer besonderen Philosophie der japanischen Lebenskunst beschäftigen wollen. Es geht um das Ikigai, heißt so viel wie das, wofür wir es sich zu leben lohnt, das, wofür wir jeden Tag aufstehen. Und dieser Begriff, das Ikigai, den gibt es wohl schon sehr lange. Du kannst uns dann vielleicht noch ein bisschen erklären, wo es genau herkommt. Aber es hat jetzt in den letzten Jahren auch hier in Europa einen enormen Bedeutungsgewinn erfahren. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass eben der japanische Neurowissenschaftler Ken Mogi das Buch Ikigai, die japanische Lebenskunst, veröffentlicht hat oder dass es hier eben auch sehr erfolgreich ist, seit Jahren in Bestsellerlisten vertreten. Und ganz viele Mitteleuropäer überlegen sich jetzt auch immer mehr, was so der Sinn in ihrem Leben ist, wie sie in eine Balance kommen, wie sie ihre Berufung mit ihrem Beruf in Einklang bringen können. Und deswegen fanden wir es spannend, uns heute mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und mich interessiert, ob Ikigai für dich ein ganz neuer Begriff ist oder ob der schon länger so auf deinem philosophischen Radar erschienen ist?
Also ich kenne ihn so seit 2-3 Jahren, auch nicht länger. Also er ist mir dann mal als ein Konzept, als ein modernes Konzept des guten Lebens, des gelingenden Lebens, ist er an mich herangespült worden, habe mal kurz eingeschlagen, was das ist und fand es ja sehr spannend und hochinteressant und habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt. Ich bin ja kein Experte drum, vielleicht auch deshalb, weil ich da eigentlich nichts Neues gefunden habe, was nicht negativ zu verstehen ist, sondern im Gegenteil positiv. Ich fand alles das, was wir bisher auch immer hier besprochen haben und aus der antiken Philosophie und Weisheitslehre herausgesucht haben, fand ich da wieder. Aber das erfreut mich immer und bereichert mich auch immer, weil das eben eine moderne Perspektive ist und moderne Worte zu diesen uralten Weisheiten. Und das gibt eine Spannung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, die ich sehr spannend finde. Im Grunde das, was meine Schule oder ich ja versuche zu machen, ist ja genau das Gleiche, das zu übersetzen in unser heutiges Leben. Sehr praktikabel, finde ich, sehr lebensnah und fand ich alles sehr toll. Ich kenne ein bisschen die japanische Tradition und habe das dann auch gesehen, auch die asiatische Tradition. Da ist viel Konfuzius drin, da ist das I Ching drin, da ist auch viele Zen drin, Buddhismus. Ja, und nicht zuletzt, sie hatten ja mal einen großen Weisen in Japan, mehrere wahrscheinlich, aber einer, der es mir besonders angetan hat, Kaibara Ikkiken, das 17. bis 18. Jahrhundert. Der Goethe Japans, sage ich immer, ein ganz toller Schriftsteller, hier wenig bekannt, aber von daher mag ich das sehr.
Dann dröseln wir es doch mal ein bisschen genauer auf. Also es geht darum, die Balance zu finden, wenn ich eben nach dem suche, wofür es sich zu leben lohnt, die Balance zu finden zwischen Leidenschaft, Berufung, Sinn, aber eben auch dann sowas wie emotionale und vor allem finanzielle Sicherheit, also Beruf letztlich. Und dabei, glaube ich, muss der Fokus darauf liegen, den Alltag bewusster zu gestalten. Also nicht, es geht nicht nur um die großen Entscheidungen, was ist jetzt der Beruf, für den ich mich entscheide, sondern auch da erstmal zu reflektieren, wer bin ich, was treibt mich an, wo kann ich einen echten Mehrwert leisten und was füllt meinen Kühlschrank, um dann zu versuchen, das in Übereinstimmung zu bekommen.
Ja. Also es ist wie alle Weisheitslehren der Antike oder praktischen Philosophien auch eine Glückslehre. Es geht darum, wie sollen wir leben, damit wir unser Leben als glücklich, zufrieden und erfüllend empfinden. Und dieser letzte Aspekt ist insbesondere sehr wichtig. Also ich muss in dem, was ich tue, jeden Tag und aufs Lange gesehen einen Sinn sehen und auch interessanter, auch das ist nicht so ein Sinn, den ich etwa nach dem Leben ansiedle, etwa ich komme dann ins Paradies oder es gibt da einige Religionen.
Also Spirituelles sozusagen, das ist damit nicht gemeint.
Nein, im Leben selbst muss ich den Sinn finden und in der Lebendigkeit, die Freude an der eigenen Lebendigkeit zu finden. Und das ist ein sehr schöner Gedanke, finden wir auch ganz repräsentativ bei Goethe. Und das finde ich sehr schön. Also im Hier und Jetzt, in dem, was ich tue, da mal einen Sinn sehen, da eine Erfüllung finden. Und dabei spielen dann viele Kategorien, kommen da mit rein, die wir aus der antiken Lebensweisheit eigentlich auch kennen. Ganz klar, denn sinnerfüllend wird mein Leben dann, wenn ich mich spüre in jedem Moment, in dem, was ich tue, in der Arbeit insbesondere, im Familienleben, im Gemeinschaftsleben, im Verhältnis zu mir selbst, auch ganz wichtig, im Ikigai, die Selbsterforschung, von der Sokrates schon gesagt hat, ohne Selbsterforschung ist das Leben nicht lebenswert. Das ist sehr wichtig, weil ich in mich hinein hören muss, ich aufnehmen muss, was ist denn meine eigentliche Bestimmung, was ist mein Zentrum, was ist meine Mitte. Das ist im Ikigai auch ganz wichtig, denn da muss ich anknüpfen in all meinen Lebensäußerungen.
Ich habe da auch an Pindar gedacht.
Richtig.
Werde der, der du bist. Ne?
Richtig.
Ja. Und ich glaube, lernend ist dann ja noch so ein Zusatz, den er noch dazu gepackt hat.
Ja, werde der du bist, so wie du es gelernt hast oder wie du es erfahren hast. Also, dass du aus der Lebenserfahrung heraus, aus deinem weltlichen Tun heraus dich selbst findest.
Ich hatte das ja eben auch so auf die Selbstreflexion bezogen, dass man dieses Lernend zu verstehen, eben zu überlegen, was macht mich glücklich, wenn ich es tue? Was ernährt mich, wenn ich es tue? Wo bin ich vielleicht besonders gut und wo kann ich besonderen Mehrwert einbringen? Das sind ja auch so Lerneffekte, die ich aus meinem Tun gehe raus, versuch's und richtig, erfahre dann, was taugt dir und was taugt dir nicht? Wo bist du wichtig? Wo bringst du vielleicht auch keinen Mehrwert? Um dann zu finden, mein Ikigai und zu merken, da erfahre ich vielleicht besonders viel Selbstwirksamkeit.
Ja, wo fühle ich mich wohl? Wo sehe ich meine Stelle in der Welt, die mir gut tut und die der Gemeinschaft gut tut? Also auch eine große Gemeinschaftsbezogenheit, das ist ja ganz typisch für die japanische Kultur. Da ist die Gemeinschaft, hat einen viel höheren Stellenwert als hier im Westen, ja, ist manchmal auch stärker als das Ego, das Ich oder das Selbst, wobei das Ikigai da auch eine sehr schöne Verbindung anknüpft. Sie sagt, dass im Grunde auch, dass die Selbsterforschung oder die Selbsterfüllung einhergeht mit Leben für andere oder für die Gemeinschaft. Man kann sich also nur in der Gemeinschaft quasi selbst finden und glücklich werden. Auch das ist in allen Weisheitslehren immer so gedacht worden. Deshalb ist die Individualethik von der Sozialethik in der Antike nie unterschieden worden. Habe ich Frieden in mir, dann wird auch Frieden in meiner unmittelbaren Umgebung, in meinem kleinen Lebenskreis. Er hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich sie auch dort verwirkliche. Und wenn ich mir Gutes tue, so sagte das Sokrates, dann tue ich auch das Beste für die Gesellschaft. Klar, denn wenn ich in mir ruhe, dann strahle ich das aus, mache Frieden, dann bin ich produktiv. Und dann habe ich auch entdeckt, wie wichtig für mein persönliches Glück die gelingende Lebensgemeinschaft ist, im Kleinen oder im Großen. Und dann muss ich an beiden Enden arbeiten. Und das ist für mich und für die Gesellschaft gut.
Mhm. Ich habe noch so ein paar Prämissen gefunden oder so Botschaften, die das Ikigai einem mitgibt, vielleicht auch Gebote. Also das lebe das Leben, das dir wirklich etwas bedeutet, das ist so eine Prämisse. Mhm. Aber auch sowas wie treffe weise Entscheidungen, denke also darüber nach, intensiv darüber nach, bevor du Entscheidungen triffst. Nicht hasseln, sondern eher in Ruhe solide Entscheidungen treffen. Ernährt euch gut, bewegt euch und geht Risiken nur ein, wenn sie sich lohnen. Mhm. Fand ich auch spannend. Einerseits, andererseits ist es natürlich auch eine sehr bedachte und sehr in Trippelschritten sich entwickelnde Philosophie, oder?
Ja, man könnte sagen, es ist auch eine Philosophie von Maß und Mitte, also von Besonnenheit. Wenn du sagst, auch auf die Folgen achten, das Philosophie, könnte man auch sagen, ist gute Folgenbetrachtung. Was erreiche ich da? Wie Epikur gesagt hat, was wird geschehen, wenn ich eine Begierde befriedige? Bin ich da auf Dauer glücklich oder macht mich das nur kurzfristig glücklich? Auch diese Unterscheidung finden wir im Ikigai, das kurzfristige Glück oder das dauerhafte in einen guten Fluss kommen, die dauerhafte Zufriedenheit. Wobei, natürlich wie in allen Weisheitslehren, genau das Letztere, das Dauerhafte ist das, wonach wir uns sehen und das uns erfüllt und glücklich macht. Aber auch, wie du sagst, ganz wichtig, welche Bedeutung hat man, dass ich in den Sinn in allem finde, was ich tue, dass ich mich damit identifizieren kann und dass dieser Sinn auch sehr persönlich ist. Denn er hat da auch etwas mit den eigenen Anlagen zu tun, mit den eigenen Veranlagungen, gerade in dem Tätigwerden, in der Berufswahl und in dem, womit ich meinen Tag verbringe, dass ich mich da spüre. Das heißt, dass ich nicht entfremdet lebe und nicht Dinge mache, mit denen ich mich gar nicht identifizieren kann, auch nicht im Entferntesten. Wobei auch das Ikigai, das sehr gut das Problem gesehen hat zwischen Arbeit ist unglaublich wichtig, gibt Selbstwirksamkeitserfahrung, aber nicht immer finden wir einen Beruf, wo wir auch unsere tiefste Sehnsucht verwirklichen können. Das ist eher ein Glücksfall. Aber dann soll man wenigstens einen Beruf finden, der seinen Fähigkeiten, seinen besten Fähigkeiten entspricht. Denn auch das macht glücklich. Das hat Sokrates auch schon gesagt. Glück ist, wenn du das tust, was du gut gelernt hast, am besten kannst und auch gut ausübst. Also man muss nicht immer seinen Traumberuf finden. Es reicht auch, wenn ich einen Beruf finde, wo ich jedenfalls meine Fähigkeiten so anbringe, dass die Welt mir spiegelt, gut gemacht.
Und gleichzeitig muss ich, glaube ich, aber auch Abstand davon nehmen oder von der Vorstellung, dass es immer eine tiefe Sinnerfüllung im Beruf geben wird, oder? Jeder, auch du als Philosoph, wirst dir manchmal denken, ja, jetzt muss ich wieder, was ich die Shownotes korrigieren für den Podcast, und da ist jetzt erstmal keine Sinnerfüllung drin.
Ja, Leben ist nicht dauerhaft Leben bei 100% oder auf dem höchsten Niveau. Das geht natürlich in Schwankungen. Es ist ein guter Fluss des Lebens, nicht ein starrer Gradlinger. Ich halte nicht immer das gleiche Niveau. Ich brauche auch Pausen. Ich brauche auch Phasen des Zweifelns. Wir werden dem auch nicht entgehen, Phasen des Leidens zu haben. Und wir werden auch nicht immer lieben, das, was wir gerade tun. Manchmal sind wir erschöpft oder wir haben keine Lust oder es gibt keine Inspiration. Da gibt es natürlich auch Momente der einer gewissen Frustration oder Niederschlag. Aber Ikigai heißt nur, dass du gibt, soll ja auch Resilienz vermitteln. Das heißt, gibt das Bewusstsein, das ist jetzt eine Phase, über die komme ich auch hinweg. Im Großen und Ganzen stimmt das und genau das, was ich tue, ist das Richtige für mich.
Ich finde, das kommt bei Künstlern besonders stark raus, die ja so ihre Berufung leben und am Anfang meistens große Opfer eingehen, wenig bis nichts verdienen, daran leiden, ob dieser kreative Prozess zu einem guten Ergebnis führt. Aber dann irgendwann blitzt eben diese Sinnerfüllung oder dieses jetzt habe ich das aus dem Stein herausgehauen, was ich da ausdrücken wollte, auf. Und ich glaube, so muss man es in jedem Beruf eigentlich sehen, dass es diesen Kern gibt, der hin und wieder auftaucht, der einen hin und wieder erfüllt. Und dafür macht man es, aber dafür, es können bis zu 90% oder wir müssen nicht quantifizieren, Phasen geben, wo die Mühen der Ebene überwiegen.
Ja, und gerade bei Künstlerdasein ist ein sehr schwieriges Dasein. Da kann es auch passieren, dass du das ganze Leben lang nicht diesen ganz, ganz großen, große Künstler gibt es nur wenige, aber es reicht dann vielleicht, dass man sich davon ernähren kann, aber Künstlerdasein ist sehr schwierig. Aber genau diese Phasen hast du gut beschrieben. Ich erlebe sie, ich liebe Bücher schreiben und Seminare abhalten etc. Da, beim zweiten passiert es weniger, aber beim Bücherschreiben passiert es mir jeden zweiten Tag, dass ich stecken bleibe, dass ich grüble, dass ich nicht richtig weiterkomme, dass die Feder nicht fließt. Und dann muss ich mich zusammennehmen und sagen, oh, jetzt bleibst du trotzdem dran. Oder ich sage, okay, gut, morgen ist ein besserer Tag. Und dann gibt es auch wieder jeden zweiten Tag, wo eine Passage, wo ich das Gefühl habe, es glückt mir sehr, hier habe ich es auf den Punkt, hier habe ich eine Erkenntnis gemacht, die ich weitergebe. Und das ist sehr, sehr erfüllend für mich. Also es ist beides da, eine große Mühe und Anstrengung, aber auch dann ein großes Gefühl der Erfülltheit, der Erfüllung. Und dass ich, wunderbar, ich mache das, dass ich das spüre, ich mache das, was ich am liebsten mache. Und auch das kennt Ikigai, diesen Wechsel und diesen normalen Lebensrhythmus, dass das auch nicht immer alles bei 100%
Ich verstehe es ja auch so, es geht da bei Weitem nicht nur um die Arbeit oder die berufliche Erfüllung oder der berufliche Sinn, sondern es geht darum, wirklich auch Bedeutung in kleinen Alltagsmomenten zu finden. Sei es in der Beziehung mit anderen Menschen, sei es beim Waldspaziergang, in schönen Naturmomenten. Also wir sollten das nicht ausschließlich fokussieren auf die Arbeit, sondern eigentlich ist das gesamte Leben, im gesamten Leben gilt es, Ikigai-Momente zu entdecken.
Ja, also ich glaube, im Ikigai ist die Arbeit sehr wichtig und das ist auch ganz natürlich, das war auch in den antiken Weisheitslehren, wurde das nicht anders gedacht. Du findest es bei Buddha und bei Aristoteles und bei Plato, du wirst zu dem, was du tust. Also das, was du überwiegend tust, das formt dich und deshalb musst du aufpassen, ne, mit dem und gut wählen, was du tust. Aber in der Tat ist Ikigai ein ganzes Lebenskonzept, das alle Bereiche überhaupt fasst, der Selbstentfaltung, also Familie, Beruf, Freunde, Alltag, Kleinigkeiten. Und das ist ein Aspekt, dem mir auch sehr gut gefällt, dass die kleinen Dinge wertgeschätzt werden, dass Selbstverständlichkeiten nicht als Selbstverständlichkeiten genommen werden, sondern wenn sie etwas Positives sind, dass man sich auch darüber freut, dass man einen Moment innehält und sagt, schön. Wie Thich Nhat Hanh immer so sagt, wenn du eine Mandarine isst, erstmal aufmachen und dran riechen. So kannst du es mit vielen Dingen machen, die wir als selbstverständlich nehmen und dann vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen, das Ganze zu einer Quelle der Freude machen. Und,
da muss ich kurz einhaken. Würde Thich Nhat Hanh oder eben auch das Ikigai sagen und erfreue dich sogar an diesem nervigen weißen Belag, den die Mandarine nach der Schale für uns bereithält? Also ich esse deswegen sehr ungern Mandarinen, weil mich dieses Gefiesel an diesem weißen...
Ich weiß, was du meinst, aber ich sehe das, dann befreie ich sie von diesen Weißen ganz achtsam, um die Frucht zur vollen Geltung kommen zu lassen. Du kannst das auch sehen, ja wunderbar, wie ein Essen vorbereiten, da ist die Vorbereitung auch schon. Die Vorbereitung für den Genuss und ist der Aperitif dabei. Also es wird umso wertvoller, wenn du nicht sofort alles runter verschlingen kannst oder vielleicht noch Bahngriffe machen musst. Aber ich habe in einem Buch über Ikigai gelesen, ein japanisches Sprichwort, das fand ich sehr schön, das habe ich mir notiert. Genieße die kleinen Dinge, denn sie machen das Leben groß. Also und das finde ich ja so wichtig, dass man achtsam durchs Leben geht und die Fähigkeit entwickelt, sich an kleinen Dingen zu erfreuen. Das ist eigentlich eine unendliche Quelle des Glücks, wenn man sich darauf konzentriert. Aber es ist leichter gesagt als getan, denn es setzt voraus, dass du in deine Mitte gekommen bist, dass du dich mit dir selbst wohlfühlst. Wenn du große innere Konflikte hast, wenn du eigentlich unzufrieden mit deinem Leben bist, wirst du diese Fähigkeit gar nicht haben.
Mhm. Ken Mogi hat das ja auch zusammengefasst in den 5 Säulen des Ikigai und da geht es ganz viel um diese kleinen Dinge. Also die eine Säule ist eben das Kleinanfangen, also sich immer bewusst machen, es ist wichtig, klein anzufangen, den ersten Schritt zu tun und dann aber eben auch insbesondere die Freude an den kleinen Dingen zu kultivieren und zu generieren. Und vielleicht könnten wir da nochmal tiefer einsteigen, dieses Kleinanfangen. Wie interpretierst du das in dem Zusammenhang mit Ikigai?
Ja, das erinnert mich an Lao Tse und da sieht man nicht, als ich da mich mit dem Ikigai beschäftige, sah ich eben viele Traditionen. Ich konnte also zu jedem Satz, zu jeder Erkenntnis, die da im Ikigai weitergegeben wird, also etliche Stellen aus Antike zitieren, da fällt mir Lao Tse ein und es lässt sich auch nachweisen, dass sie sehr stark auch von der chinesischen Tradition beeinflusst ist. Der Gang ist vom Buch der Wandlung über Konfuzius, Lao Tse, alle diese Richtungen sind ins Japanische gekommen, teilweise vermittelt über den Zen-Buddhismus, ja und teilweise auch Traditionen, die sind chinesisch von der chinesischen Kultur beeinflusst, auch Japan. Und bei Lao Tse, wenn etwas klein ist, muss man besondere Vorsicht an den Tag legen. Er sagte, man muss eine große Achtsamkeit auf den Anfang und auf das Ende nehmen, damit du diesen Gang ihn gut steuern kannst. Und er sagt auch, wenn etwas klein ist, da habe ich noch großen Einfluss drauf. Ist es dann mal größer, dann entwickelt es eine Eigendynamik oder eine Eigenkraft, da habe ich nicht mehr so viel Gewalt drüber. Deshalb ist der Anfang von etwas wichtig. Und wenn er das in diesem Zusammenhang das Ende nimmt, ist es eben, beachte den Anfang, wohin führt es im Ende. Da sind wir wieder bei Epikur, also bei jeder Begierde, achte darauf, was am Ende da steht. Ist da wirklich Wohlbehagen oder zahlst du dafür?
Ich würde es ja auch so deuten, dass man sich einfach eben am Anfang nicht so viel vornimmt, dieser alte Spruch, wie verspeist man einen Elefanten in kleinen Appetithappen, ne, oder in kleinen Portionen oder wie besteigst du einen Berg eben in kleinen Schritten und nicht joggend.
Und auch da Lao Tse, ein meilenweiter Weg fängt mit dem ersten Schritt an.
Genau, und da eben sich auch den Druck zu nehmen, dass du, wenn man, sagen wir mal, du willst dich jetzt ein bisschen stärker in die Philosophie einarbeiten, macht es vermutlich keinen Sinn, mit dem schwierigsten und dem größten Werk anzufangen, sondern auch da verdaubare Happen zu
definieren. Erstens das und zweitens kommt ein weiterer Aspekt im Ikigai zum Tragen, den wir auch schon oft hier angesprochen haben, den wir in der antiken Weisheitslehre überall finden, dass das Äußere, die äußeren Güter, die ich da erreiche oder erreichen möchte, mit dem Anfang auch, dass das gar nicht so wichtig ist, sondern dass der Weg, dass ich es tue, dass hier und jetzt, wo ich da an meinen Zielen oder Wünschen arbeite, eigentlich das Wichtige ist. Das heißt, eine Abwertung der äußeren Güter. Im Inneren liegt dein Ikigai, würde man sagen, liegt die Erfahrung der Zufriedenheit in deinem Inneren, nicht im Äußeren. Das Äußere gehört dazu, ich muss es machen, mach es so gut es nötig, aber häng dich nicht dran. Auch das Nicht-Anhaften ist ein ganz wichtiger Aspekt vom Ikigai. Und das hieße, wenn ich etwas anfange, eine Unternehmung, dann fixier dich nicht so sehr darauf, ob es gelingt oder wie es gelingt. Vergiss es, mache das Beste, du wünschst dir, dass es gelingt. Aber das ist meistens nicht in deiner Hand. Was du tun kannst, ist nur der Aufmerksamkeit dein Bestes zu geben, dass du es erreichst. Aber wenn du es nicht erreichst, dann nicht frustriert sein, sondern sagen, gut, ich habe aber im Prozess mich selbst erlebt und es war ein schöner Prozess. Dann gelingt mir eben was anderes. Mit dieser Haltung verhindert man erstmal Ängste, Sorgen und so weiter. Und man hat dadurch, dass man frei von diesen negativen Affekten ist, auch eine solche Energie und Ruhe in sich, auch diese Ruhe finden wir auch im Ikigai, dass ich die größte Kraft entwickle, die ich überhaupt entwickeln kann. Das heißt, im Endeffekt erreiche ich auf diesem Wege viel mehr, als wenn ich sehr verbissen an irgendein Gelingen mich abarbeite, möglicherweise noch mit Angst und Sorgen, ob es gelingt oder nicht gelingt.
Ja, da hast du jetzt schon zwei weitere Säulen von Ken Mogi genannt. Also er schreibt eben von Loslassen lernen als eine wichtige Kernfähigkeit. Und das Thema im Hier und Jetzt zu leben, also diesen Prozess als das Schöne oder den Weg als das Schöne zu empfinden und nicht aufs Ziel hin zu fiebern.
Da kommt der Zen-Buddhismus rein, der ganz stark in Japan vertreten ist, diese Konzentration auf das Hier und Jetzt. Das
Achtsamkeit könnte man
Auch sagen. Auch wichtige Kategorie, auch im Ikigai, dass man den ganz gewahr ist, ganz präsent ist im Hier und Jetzt. Heißt da nicht, dass man die Dimension der Planung der Zukunft völlig vergisst. Nein, aber im Unterwegssein nimm jeden Moment ernst, denn du lebst nicht in der Zukunft, du lebst nicht in der Vergangenheit, du lebst nur im Hier und Jetzt. Und auch wenn du an einem Projekt arbeitest, das sich vielleicht erst in der Zukunft verwirklicht, ist es jetzt, wo du arbeitest und jetzt musst du dich wohlfühlen. Ob du das Ziel erreichst oder so, weiß auch keiner. Und deshalb ist das viel wichtiger, dass ich mich in all dem, was ich tue, in jedem Schritt, den ich mache, mich selbst erlebe, ihn als sinnvoll erlebe und so etwas wie Zufriedenheit und Glück empfinde. Im Unterwegssein, der Weg ist das Ziel.
Die fünfte Säule wäre dann Harmonie und Nachhaltigkeit zu erleben. Du hast das, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Mal mit beschrieben. Aber ich glaube, das ist so ein Ziel an sich, aber eben auch ein Zustand. Wir hatten ja auch eine Folge zum Flow. Da erinnert mich das so ein bisschen dran, in so ein harmonisches Gefühl zu kommen. Ja. Ich denke ans Waldbaden, wo man so nach 2-3 Stunden merkt, mein Puls geht runter, mein Blutdruck fällt, weil die Dopamine nicht mehr so, die Stresshormone nicht mehr so Cortisol ist es, glaube ich, ausgeschüttet werden.
Ja, ganz wichtig. Also das Waldbaden, die kommt ja auch aus Japan, ist sicherlich von dem Ikigai beeinflusst, sicherlich aber auch davon, was in der Antike immer wieder gesagt worden ist, auch gerade in der chinesischen Tradition, die dann auf Japan rübergegangen ist, ganz präsent ist, wie die Stoiker sagen, lebe naturgemäß. Also die Japaner haben auch gesagt, der Mensch muss sich an die Natur anpassen und Anpassung ist ohnehin sehr wichtig. Das heißt, die hatten die Vorstellung, die äußere Natur mit ihrem Rhythmus, mit ihrem Leben schaffende, mit ihrer Lebendigkeit, mit ihrer ständigen Erneuerung, die ist auch in dir. genau dieselbe Natur und der musst du folgen. Das gilt zum einen, dass du deine Mitte findest, dass du deine ganz persönliche, individuelle Natur erspürst und lebst, aber auch natürliche Rhythmen in dein Leben integrierst. Bewegung an frischer Luft oder so viel wie möglich in der Natur sein, sagen die Japaner auch in Ikigai, es gibt kein besseres Rezept gegen Stress.
Also ich würde sie jetzt nochmal wiederholen, die fünf Säulen, auch nochmal in der Reihenfolge, in der sie Ken Mogi in seinem Buch vorgestellt hat. Also einmal klein anfangen, dann loslassen lernen, Harmonie und Nachhaltigkeit erfahren, Freude an den kleinen Dingen empfinden und im Hier und Jetzt leben. Ich finde, das ist ein sehr schöner Kanon. Wenn man den so hinbekommt, dann glaube ich, steigt ja dein Lebenssinn.
Ja, das ist eine sehr schöne Lehre, Ikigai überhaupt, wenn man sie verfolgt und wenn man sie jeden Tag verfolgt, also auch diese Vorstellung im Ikigai, dass man jeden Tag ein kleines Stückchen weiterkommen kann, wachsen kann. Sie nahmen auch den Baum als Vorbild, der sich entfaltet, alle seine Äste entfaltet und interessant, sie legten Wert darauf, der tiefe Wurzeln schlägt. Das heißt, ich muss mich erforschen, ich muss an meinen Seelengrund rankommen, an meine tiefsten Bedürfnisse, denn das ist der Sinn meines Lebens, die dann auch zu leben, in die Mitte kommen, deshalb auch die Selbsterforschung und daraus leben, wie so ein Baum. Dann entfalte ich alle Zweige und ja, das ist eine sehr schöne Vorstellung. Also wir finden dort alles und wenn du Ikigai wie viele andere Lebensphilosophien, die auf guten Philosophien basieren, wirklich umsetzen kannst. Das ist die Schwierigkeit. Die Lehren sind alle da, aber dass du sie in dein Leben auch integrierst, dass auch die vielen Hindernisse, die vielen Prägungen, Fremdprägungen, die vielen Einflüsse abwehren kannst und deinen persönlichen Weg findest, dann wirst du glücklich leben. Und das sagt das Ikigai wie viele andere auch.
Und sie betonen ja auch sehr stark, sich frei zu machen von äußerer Anerkennung. Also gar nicht nur so diese Zielerreichung, sondern eben, was ja heute durch Social Media und so weiter sehr wichtig in unserer Gesellschaft sehr wichtig ist, Lob, Anerkennung, Likes, das schließen sie explizit aus oder sagen, davon sollst du dich frei machen.
Da finden wir die wichtige antike Kategorie der Genügsamkeit oder Selbstgenügsamkeit. Du musst so leben, dass du die Freuden vor allen Dingen aus dir selbst schöpfst und dich von äußeren zufälligen Dingen, die du nicht beherrschst, möglichst dein Glück davon möglichst unabhängig machst. Deshalb predigt Ikigai auch die Anpassungsfähigkeit, auch das Annehmen des Schicksals, Annehmen das, was ich da nicht beeinflussen kann und mich darauf einstellen und das Beste daraus zu machen versuchen. Wir finden hier das Motto meines ersten Buches von Konfuzius, Unglück in Glück zu verwandeln. Also nicht sich daran abarbeiten an Dingen, die ich nicht ändern kann, sondern mich darauf einstellen. Die Anpassungsfähigkeit, sein wie Wasser kommt da, das alte Chinesische aus dem Buch der Wandlungen dann bei Lao Tse immer wieder zu finden. Das Weiche siegt immer, das Weibliche siegt immer, das Anpassungsfähige kommt weiter. Heißt natürlich nicht Selbstaufgabe, ne? Anpassung, also wie so ein Rohr im Wind sein. Nein, eine stabile Wurzel haben. Aber das sagten sie auch von den Bäumen. Wenn der stabile Wurzeln hat, das heißt in sich selbst ruht, dann bleibt er flexibel. So einen Baum wird niemand brechen. Da haben wir dann auch die stoische Unerschütterlichkeit des Weisen. Wenn du in dir gegründet bist, dann kann draußen passieren, was will. Du wirst deine Mitte wahren, du wirst auf jeden Fall deinen Weg finden, deinen Sinn im Leben finden und auch genügend Glück und Zufriedenheit entwickeln können. Und vielleicht eine Kategorie noch bei den kleinen Dingen oder die des Alltags zu genießen, die Kategorie der Dankbarkeit, die in Japan ohnehin traditionell einen ganz hohen Stellenwert hat. Und ich sage auch immer gerne, zum glücklichen Leben, so kann man es auch formulieren, gehören drei Dinge, Bescheidenheit, eine Dankbarkeit und ein bisschen Demut. Und das finden wir auch im Ikigai an prominenter Stelle.
Ich würde gerne die Folge heute beschließen mit den Leitfragen, die uns das Ikigai mitgibt. Wenn man eben Selbstreflexion betreiben möchte, wenn man so nach seinem Ikigai, also nach seinem Sinn für das Leben sucht, dann sind es die vier Bereiche Leidenschaft, Mission, Berufung und Beruf, in denen man da nachforschen soll. Ich empfehle also, sich ins Café zu setzen mit einem Blog, mit einem Heften, was man mal zu folgenden Fragen so reflektiert. Zum einen, was liebe ich? Mhm. Einfach in sich zu gehen, was macht mich wirklich froh, was liebe ich? Dann die zweite Frage, worin sehe ich einen Sinn oder eine Bedeutung in meinem Leben? Die dritte Frage, worin bin ich gut oder sogar besonders gut? Und die vierte, womit kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen? Und wenn ich das so beantworte, so verstehe ich es, vielleicht kannst du es auch noch erläutern und dann auch nochmal miteinander kombiniere, also in unterschiedlichen, vielleicht ja auch zwei Fragen zusammen versuchen zu beantworten. Also worin bin ich besonders gut und womit kann ich meinen Lebensunterhalt zusammen verdienen, glaube ich, lässt sich sehr gut kombinieren. Dann finde ich so eine Quintessenz, die mir vielleicht auf die Spur meines Ikigais bringt.
Man empfiehlt dann, diese vier Kreise zu bilden und die Schnittmenge zu suchen. Das heißt, also womit kann ich mein Geld verdienen? Am besten mit dem, was ich am meisten liebe, wenn das nicht, aber mindestens mit dem, was ich am besten kann. Und bei der anderen Kategorie, bei der dritten Kategorie, die da noch verbleibt, würde ich noch ergänzen, die ist sehr bezogen, also nicht, wo ich den Sinn finden kann, wo ist der Sinn für, meines Lebens für die Gemeinschaft auch? Was kann ich der Gemeinschaft Gutes tun? Also sehr stark verbunden, denn Sinn, sinnvolles Leben ist einerseits, dass ich mein Leben lebe, aber dass ich auch in der Welt Spuren hinterlasse, also dass ich mich da einfüge und in die Welt etwas hineingebe, wobei sie mir antwortet, gut, dass du da bist, schön, dass du es getan hast. Das, was wir modern hier Selbstwirksamkeitserfahrungen nennen, ist ganz, ganz wichtig. Also das ist sehr stark bezogen auf altruistisches Sein. Also nicht nur einmal Ego, Ego, Ego. Das ist sehr wichtig im Ikigai, das Selbst, sich selbst zu verwirklichen. Aber gleichzeitig in der Gemeinschaft etwas für die Gemeinschaft tun. Auch selbstlos sein. Und das ist für die Japaner unglaublich wichtig. Die fügen sich in diese Gemeinschaften ein und manchmal sagen sie, die Gemeinschaft ist wichtiger als ich selbst. Ich weiß das von einem Katsura Inamori, einem bedeutendsten Manager des Japans, Begründer von Kyocera und des Kyoto-Preises, der berühmt ist, der schreibt in seinem Buch Liebe aus Leidenschaft, glaube ich, also, oder es geht da um seine Arbeit, dass ihm das Wohl seiner Mitarbeiter, der hatte nachher 50.000 in Kyocera, also das Wohl seiner Mitarbeiter wichtiger ist als sein eigenes. Und dieses Gefühl, für die anderen muss ich vor allen Dingen da sein, ist sehr, sehr stark vertreten. Man muss das nicht teilen, vor allen Dingen darf man das nicht so weit gehen, dass man sich selbst aufgibt. Die Schnittmenge von beiden, und das heißt, das Ikigai, glaube ich, auch gut begriffen, ist das Gute. Aber dass man nicht nur alles auf sich bezieht, sondern auch den du wirst glücklich, erfüllst dich nur in der Gemeinde, indem ich auch für die Gemeinschaft da bin. Denken wir an Familie, am Freundeskreis oder eben an der Arbeit, dass ich manchmal sage, gut, wenn ich hier erfolgreich bin, dann haben meine Mitarbeiter auch morgen noch etwas zu essen oder einen Job. Und das gilt für jeden Mitarbeiter. Wichtig, dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses für die Gemeinschaft arbeiten und da sein.
Und im Sinne dieser Gemeinschaft denken wir an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, die auch die heutige Folge wieder mit angehört haben und hoffentlich was mitgenommen haben. Ich habe auf jeden Fall einige spannende Aspekte mitgenommen. Albert, insofern Arigato gozaimasu, wie der Japaner sagt. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir, Jan. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com